Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheitswissen kompakt. Hand aufs Herz, wer hat in seinem Leben noch nicht von Keto gehört? Die Ernährungsform, bei der Kohlenhydrate so gut wie keine Rolle mehr spielen, taucht immer wieder auf. In Magazinen, in Gesprächen, in sozialen Netzwerken. Mal wird sie als Wundermittel gegen Gewichtsprobleme gefeiert und mal als Risiko für die Gesundheit diskutiert. Aber was steckt wirklich dahinter? Und wie funktioniert Keto im Körper? Für wen ist diese Ernährungsweise tatsächlich geeignet? Und wo liegen die Grenzen? Das sind die Fragen, die viele Menschen bewegen. Und heute bekommen sie die Antworten. Meine heutige Expertin kennt das Thema gleich doppelt. Aus der Ausbildung und Studium und aus unserem gemeinsamen Alltag. Denn meine Frau ist wieder zu Gast. Christine Richard, Sportwissenschaftlerin und Ernährungsberaterin. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo.
Christine, dann jetzt mal Butter bei die Fische. Was genau ist denn Keto?
Also Keto ist eigentlich die Abkürzung für die ketogene Ernährungsform. Das ist eine Ernährungsform, bei der komplett auf Kohlenhydrate verzichtet wird. Also Kohlenhydrate werden nur noch in ganz, ganz geringem Umfang aufgenommen. Dafür ist die sehr fettreich. Mit dem Ziel, dass man den Körper in einen Stoffwechselzustand versetzt, der Ketose heißt, das ist quasi die Abkürzung. Und dann wird vom Körper ganz viel Fett verstoffwechselt, es werden Ketonkörper gebildet und daher kommt der Name.
Was passiert denn da bei der Ketodiät im Körper, wenn er keine Kohlenhydrate bekommt oder nur noch ganz wenig bekommt?
Also eigentlich ist das eine große Stoffwechselumstellung für den Körper. Grundsätzlich ist es so, dass der Körper aus den Kohlenhydraten am schnellsten Energie für die Zellen gewinnen kann. Also besonders das Gehirn, das braucht sehr viel Zucker, braucht sehr viel Glucose, um ausreichend arbeiten zu können. Und wenn jetzt der Körper aber keine bzw. kaum noch Kohlenhydrate bekommt, dann sorgt das in erster Linie dafür, dass die Glykogenspeicher im Körper geleert werden. Die Glykogenspeicher, das sind so wie so kleine Energiedepots, in denen die aufgenommenen Kohlenhydrate als Glykogen abgespeichert werden. Ja, also davon haben wir im Körper, in den Muskeln und in der Leber Depots. Die werden als erstes aufgebraucht, das dauert ein paar Tage. Und danach stellt sich der Stoffwechsel komplett um und die Leber wandelt die Fette in sogenannte Ketonkörper um. Das ist dann der Zustand der Ketose. Also die Prozesse laufen vom Prinzip her so ab, dass als erstes, wie ich jetzt gesagt habe, die Speicher aufgebraucht werden, die Glykogenspeicher geleert werden. Das dauert ungefähr einige Tage bis zu 2 Wochen. Das hängt immer so ein bisschen vom Typ her und vom Menschen ab.
Einige Tage, kann man das irgendwie nochmal konkretisieren? 3, 4, 5 oder schon eine Woche mindestens?
Also das kann auch mal eine Woche dauern, es kann auch mal 2 Wochen dauern. Das dauert vielleicht bei dem einen 3 Tage, bei dem anderen aber dafür 10 Tage.
Also ganz individuell?
Das ist individuell, genau. Das lässt sich nicht so genau feststellen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Glykogen der Körper gespeichert hat, wie lange diese Speicherreserven noch halten können und wie ich mich vorher schon ernährt habe. Also zuerst werden die Speicher aufgebraucht, dann stellt sich der Körper auf die Ketose um, wandelt die Fette in die Ketone um, die dann als hocheffiziente Energiequelle genutzt werden, also Ketone sind eine sehr effektive Energiequelle für den Körper und auch fürs Gehirn. Die Fettverbrennung wird angekurbelt, die wird richtig angekurbelt, deswegen nimmt man auch meistens ganz doll ab, gerade in den ersten Tagen, wenn man so eine ketogene Diät durchführt. Und das kann aber auch dazu führen, dass in den ersten Tagen wie so eine Art Ketogrippe entsteht. Dann entstehen so Symptome, Übergangssymptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche oder Stimmungsschwankungen. Aber wenn man das dann überwunden hat, da merkt man, es gibt nicht mehr so eine Heißhungerattacken, weil eben die Kohlenhydrate nicht mehr da sind, die den Blutzuckerspiegel so tanzen lassen.
Wie lange soll man denn diese Keto-Diät denn durchführen? Ist es dauerhaft oder eher wie so eine Art Kur angelegt?
Also die Dauer hängt eigentlich vom Ziel ab, was ich damit bezwecken will. Die meisten Leute, die so eine ketogene Diät durchführen, die machen das, um Gewicht zu verlieren, um Fett zu verbrennen und um den Stoffwechsel mal ein bisschen voranzubringen, den Stoffwechsel mal so ein bisschen zu pushen. Also du hast es ja auch gemacht, um abzunehmen, hast auch die ketogene Ernährung ausprobiert und hast es quasi wie so eine Art Kur gemacht. Also das ist eigentlich das Übliche, dass man es zum Beispiel 2-mal im Jahr eine Keto-Kur macht, die dann ungefähr so 4 bis 12 Wochen dauert. Je nachdem, wann man vielleicht sein Wunschgewicht erreicht hat, dann könnte man wieder damit aufhören. Man muss eben beachten, dass es ein paar Tage dauert, bis ich in den Zustand der Ketose überhaupt erstmal kommen kann, bis sich der Stoffwechsel umstellt und dass es dann eben noch ein bisschen dauert, wie der Abnehmprozess vonstatten geht, bis ich da bei meinem Wunschgewicht vielleicht bin. Also zur reinen Gewichtsabnahme macht man diese Kur meistens einige Wochen. Als längerfristige Diät muss man sehr gut planen. Da muss man sich auch sehr gut mit den Lebensmitteln, mit den Inhaltsstoffen, mit den Vitaminen, mit den Mineralen auseinandersetzen. Einfach, dass man da keinen Nährstoffmangel entwickelt. Und deswegen wird es als dauerhafte Ernährungsform eigentlich von den Verbänden eher kritisch gesehen.
Es machen zwar einige, aber die haben sich natürlich dann auch intensiv damit beschäftigt.
Genau. Oder man sollte zumindest vielleicht den Arzt mit einbeziehen, dass man ab und an seine Blutwerte checken lässt, um das eben auch ärztlich begleiten lässt, dass man keine Nährstoffdefizite entwickelt, dass die Herz-Kreislauf-Belastung nicht ansteigt. Das kann nämlich passieren, wenn ich so viele Fette esse, dass dann auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein bisschen steigt.
Im besten Fall isst man natürlich nur gesunde Fette.
Richtig, genau. Das wäre wünschenswert.
Dazu kommen wir gleich nochmal, was man genau essen sollte. Und ganz wichtig ist, finde ich ja auch, du hast ja gesagt, es dauert ein paar Tage, bis man denn drin ist in dieser Ketose. Wenn es denn aber wirklich mal einen Tag gibt, wo man dann sündigt und vielleicht doch mal zur Schokolade greift oder zum Weißbrot oder überhaupt zu Kohlenhydraten, ja, dann ist es wieder hinüber, dann beginnt man wieder bei Null.
Dann ist es hinüber, genau. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man es so nennen will. Also man muss sehr strikt sein, sehr stringent sein in seiner Ernährungsform, weil eben dann die Ketose, sobald die unterbrochen ist, muss ich wieder von vorn anfangen und muss wieder diesen Zustand aufbauen.
Also runtergebrochen, weil der Körper sich dann denkt, oh, super, ich muss ja gar nicht mehr das Fett hier verarbeiten, ich kann ja auch wieder schön Glucose haben.
Weil dann wieder andere Kohlenhydrate von außen kommen, ganz genau. Dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man das durchführt, dass man dann wirklich dabei bleibt und auf die Kohlenhydrate eigentlich nahezu verzichten muss, ja. Mhm.
Aber welche Vorteile bringt denn die Keto-Diät für die Gesundheit?
Also der größte Vorteil ist der Gewichtsverlust. Dadurch fallen die Heißhungerattacken weg, der Blutzuckerspiegel bleibt stabiler, der Blutzucker kann besser kontrolliert werden. Die Insulinempfindlichkeit verbessert sich ein bisschen und der Langzeitblutzucker sinkt natürlich dadurch. Dann, was auch ziemlich spannend ist, dass die ketogene Ernährung bei Epilepsie tatsächlich in der Therapie auch eingesetzt wird. Dann kann man damit die Anfallshäufigkeit bei vielen Patienten reduzieren. Das ist also sehr interessant. Es gibt auch vielversprechende neue Ansätze, dass die Ketonkörper als alternative Energiequelle dem Gehirn bei Erkrankungen wie zum Beispiel bei Alzheimer oder bei Parkinson helfen können. Da wird im Moment sehr viel geforscht. Aha. Es ist so, dass die Ketonkörper fürs Gehirn eine sehr effektive Energiequelle sind und da erforschen eben derzeit die Wissenschaftler gerade, ob das den kognitiven Abbau verlangsamen kann oder die geistige Klarheit eben verbessern kann. Auch sehr spannend.
Also bis das dann verbrieft ist, wird es aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Genau, da wird jetzt gerade dran geforscht. Auch interessant ist, dass die Ketose bestimmte entzündungshemmende Mechanismen auslöst. Das haben auch Studien gezeigt, dass die Ketone das sogenannte Inflammasom hemmen können. Und das spielt eine zentrale Rolle bei chronischen Entzündungen, bei Infektionen oder bei Autoimmunprozessen. Einige Studien deuten auch darauf hin, dass das Immunsystem positiv gestärkt werden kann. Und das sind, finde ich, schon einige gesundheitliche Vorteile, die man weiter verfolgen sollte, die man sich gerne auch nochmal anschauen kann. Und es ist also eine spannende Ernährungsform in jedem Fall.
So, dann war das jetzt relativ viel Theorie. Dann holen wir das jetzt mal in den Alltag runter, in die Praxis. Und sprechen wir einfach mal drüber, was kann man essen, was kann man nicht essen. Also grundsätzlich erstmal die Frage, also Kohlenhydrate werden komplett gestrichen oder nur ganz wenig und aus welcher Quelle dann?
Genau, also eigentlich sollte man die Kohlenhydrate fast komplett streichen. Also man sagt, eine Aufnahme von so 20 bis 50 Gramm pro Tag ist in Ordnung. Wenn man aber davon ausgeht, dass so ein durchschnittlicher Mensch ungefähr 200 Gramm Kohlenhydrate am Tag aufnimmt, dann ist das wirklich eine sehr starke Einschränkung, eine sehr starke Reduktion. Und man sollte, wenn man Kohlenhydrate aufnimmt, die am besten ausschließlich aus Gemüse, um einfach die wichtigen Ballaststoffe zu bekommen, die für die Ernährung so wichtig sind. Also verzichten auf Zucker, auf alle Süßigkeiten, auf süße Getränke, auf Getreideprodukte, Brot, Nudeln, Reis sollte man nicht essen. Auch Hülsenfrüchte sollte man nicht essen, Bohnen, Linsen, die enthalten auch viele Kohlenhydrate. Kein stärkehaltiges Gemüse essen, keine Kartoffeln, keine Karotten.
Was ist mit Haferflocken?
Haferflocken enthalten auch viele Kohlenhydrate, auch lieber weglassen. Und natürlich auch die meisten Obstsorten. Obst enthält sehr viel Zucker. Wenn man Obst möchte, dann lieber nur Beeren, also Himbeeren, Brombeeren. Das aber dann auch ausschließlich in kleinen Mengen.
Also maximal so eine Handvoll, dann ist schon Schluss. Genau. Ja gut, also dann sprechen wir drüber, was kann man, was sollte man auf jeden Fall essen, worauf liegt denn der Fokus bei der Ernährung? Was kann man frühstücken, wenn es keine Haferflocken, kein Brot, kein nichts mehr gibt?
Es gibt auf jeden Fall noch Möglichkeiten, aber es klingt natürlich im ersten Moment so, als dürfte man jetzt überhaupt gar nichts mehr essen. Aber man muss sich ein bisschen damit beschäftigen und dann eben deutlich mehr Fette. Also man sollte täglich ungefähr 70-80% seiner Kalorienzufuhr über die Fette decken und ungefähr 10-20% übers Eiweiß. So, was gehört da jetzt alles dazu? Was darf ich essen? Ich darf alles zu mir nehmen, was hochwertige Pflanzenöle sind. Kokosöl, Olivenöl, Avocadoöl. Dann fettreiche Fische, Lachs, Makrele, Hering. Ich darf Fleisch essen, zum Beispiel Rind, Geflügel, Lamm, Schwein, eigentlich alles. Ich darf auch mal Speck essen, da ist natürlich mehr Fett drin. Eier gehören dazu zur Ernährung. Es gehören Milchprodukte dazu, Frischkäse, Mozzarella, Feta, Parmesan, alles was Käse ist. Butter, Sahne darf ich auch.
Wobei man natürlich sagen muss, Milchprodukte jetzt nicht, dass man sich da jeden Tag einen halben Liter Milch reinzwirbelt, da ist ja auch der Milchzucker drin.
Da ist auch Milchzucker drin. Das genau. Sollte man dann im Blick behalten, richtig?
Also wir reden von Quark und Skier und sowas, ne? Und jetzt nicht von viel Milch, die man trinken sollte.
Richtig, also man sollte nicht einen Liter Milch trinken und bei den Milchersatzprodukten, bei der Sojamilch, bei der Hafermilch sollte man auch aufpassen, da sind auch oft viele Kohlenhydrate drin.
Ja, wird ja meistens sehr viel Zucker zugesetzt, damit es überhaupt schmeckt. Ne? Das ist ja im Prinzip nur, reden wir nicht drüber.
Genau.
Du weißt, ich bin kein Freund von diesen Milchersatzprodukten.
Genau. Was darf man noch essen? Man darf essen Nüsse, Samen, Avocados, dann viel Gemüse. Idealerweise alles Gemüse, was so über der Erde wächst. Das ist meist kohlenhydratärmer als die Knollen, die in der Erde wachsen. Also Kartoffeln, Karotten enthalten viel Stärke, viele Kohlenhydrate. Lieber essen
Tomate, Gurke,
Zucchini, Blumenkohl, Brokkoli, Spargel, Champignons, Blattsalate. Was fällt dir noch so ein?
Na, es kann ja auch schmecken, muss man ja auch ganz klar sagen. Denn viele sagen, oh, so viel Gemüse, ich hasse Gemüse. Aber gerade wenn man jetzt an das Ding, was du gerade aufgezählt hast, man kann ja auch eine schöne fettreiche Soße drüber kippen. Dann schmeckt es auch.
Oder man mischt sich einen leckeren Kräuterquark dazu zum Beispiel. Könnte man oder genauso machen zum Dippen.
Perfekt.
Richtig. Und an Getränken, das habe ich gesagt, dass man auf zuckerhaltige Getränke verzichten soll. Was darf man stattdessen? Man darf natürlich Wasser trinken, man darf ungesüßten Kaffee trinken, schwarzen und grünen Tee. Das funktioniert genauso gut.
Wenn wir jetzt gerade mal über das Gemüse sprechen und über Eiweiß, ne, und Fett, da habe ich ja nochmal so einen super Tipp. Das empfehle ich immer sehr gern weiter, was ganz schnell geht, auch für faule Menschen, wie ich es bin und nicht gerne in der Küche stehen. Man nimmt einfach dann sich eine Auflaufform, packt da ein Feta rein, dann schön Olivenöl, bisschen Gewürze, Oregano und eine Handvoll Kirschtomaten, ab in den Ofen, holt das wieder raus und kann das dann schön mit Gemüse rauslöffeln. Ne? Zum Beispiel mit einem Chicorée, wo man den Strunk abschneidet und nimmt das dann so als Löffel. Hat man auf jeden Fall genau. Fett, man hat Eiweiß und keine Kohlenhydrate.
Genau, das wäre also ein perfektes Rezept für so eine ketogene Diät.
Und wichtig ist, denke ich auch, dass man darauf achtet, welche Fette man isst. Du hast doch schon gesagt, also Nüsse, gute Fette, Olivenöl, gute Fette, Avocado, gute Fette und Lachs und Fisch natürlich sowieso. Wir reden jetzt nicht davon, dass man da jeden Tag sich eine Schweinshaxe einverleibt.
Genau. Das ist nicht zielführend. Also ich glaube, das erklärt sich von selber, dass man, wenn man so viele Fette täglich essen muss, dass man dann darauf achtet, dass man dem Körper die guten Fette gibt, weil die eben die Hauptnahrungsquelle in dem Moment sind. Ja, dann ist die Qualität wirklich wichtig für die Gesundheit, fürs Wohlbefinden und auch für die Effizienz der Ketose. Also da denke ich jetzt zum Beispiel an gesunde Fette wie die sogenannten MCT-Fette. Das sind so mittelkettige Triglyceride. Die können sehr schnell in Ketone umgewandelt werden. Da zählt zum Beispiel das Kokosöl dazu. Das haben wir ja auch in unserem Haushalt eigentlich jetzt sehr oft im Einsatz, ja, weil Kokosöl eben tatsächlich ein gutes Fettsäurespektrum hat. Essen darf man auch gesättigte Fette. Also das ist jetzt in der Keto-Diät nicht verboten. Also zum Beispiel Butter oder auch Kakaobutter. Dann die einfach ungesättigten Fette. Die sind für die Herzgesundheit wichtig. Olivenöl, Avocadoöl und ganz wichtig auch die Omega-3-Fettsäuren, weil die eben auch entzündungshemmend wirken. Die finden wir ganz viel in dem Seefisch, also in dem fetten Seefisch, Lachs, Makrele, Hering, da sind die drin. Worauf ich verzichten sollte, sind die sogenannten Transfette. Das sind die industriell verarbeiteten Fette, die also in so Lebensmitteln drin sind wie Pommes, Frittiertem, alles was frittiert wird.
Ja, Pommes darf man ja eh nicht, ne? Von daher.
Da darf man eh nicht, genau. Und diese Transfette, die wirken auch entzündungsfördernd. Also die sollte man generell, nicht nur wenn man auf Keto-Diät ist, sondern die sollte man lieber generell aus seinem Speiseplan verbannen.
Wie kann man denn aber reagieren, wenn man doch mal Lust auf was Süßes hat und man nicht in Gefahr laufen will, dass man sich komplett diese Keto-Ernährung zerschießt?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also in erster Linie wäre es ein Versuch wert, sich abzulenken. Also, es sagt sich jetzt so leicht dahin. Also schnell ablenken, vielleicht einen Spaziergang machen oder mal raus an die frische Luft. Man kann auch viel trinken, einfach ein großes Glas Wasser trinken. Manchmal verwechselt der Körper nämlich auch Durst mit Hunger. Das bringt dann manchmal auch schon viel und man hat diesen Heißhunger so ein bisschen abgefangen. Und wenn man wirklich unbedingt was Süßes naschen möchte, dann kann man zum Beispiel auf Bitterschokolade zurückgreifen, also 90-prozentige Bitterschokolade.
Die hat dann bloß 7 Gramm Zucker pro ganze Tafel und die schafft man ja eh nicht, von daher kann man das vernachlässigen, da die 2-3 Stücke.
Genau, in der Regel schafft man die eh nicht und dann kann man mal ein Stück davon essen. Oder ein paar Nüsse, es gibt auch spezielle Keto-Backwaren, die dann eben mit Mandelmehl oder mit Kokosmehl gemacht werden und Erythrit oder Stevia enthalten, wo man keine Kohlenhydrate dann dabei hat, auf die man dann zurückgreifen könnte.
Wie kann man denn versuchen, bestimmte Lebensmittel oder Gerichte zu ersetzen? Also mein Favorit, mein persönlicher ist ja auch, man kann auch zum Beispiel Lasagne essen, indem man dann einfach bei der Lasagne die Nudelplatten weglässt und da macht man Zucchini-Streifen rein. Und wenn man ganz ehrlich ist, der Geschmack von der Lasagne, der kommt ja nicht von den Nudelplatten. Die sind ja relativ geschmacksneutral. Das kommt ja von der Bechamelsoße und dem überbackenen Käse und der Hackfleischsoße. Und wenn man da einfach ein bisschen Zucchini reinmacht, verzichtet man in dem Moment komplett auf die Kohlenhydrate, hat die Fette, hat das Eiweiß, gute Ballaststoffe dann durch die Zucchini noch mit. Also genau. Das wäre auf jeden Fall eine Variante.
Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, ganz genau. Dann hat man nur das Hackfleisch, man hat die Zucchini-Streifen dazwischen und den Käse. Das sind alles Sachen, die man essen darf. Ja, Fett und Proteine. Was könnte man noch machen? Also da hast du ja tatsächlich alles Mögliche ausprobiert, ja, wie man was ersetzen kann. Wir haben ja auch Flammkuchen gemacht ohne Teig beispielsweise, dass man sich mit Quark und Schinkenwürfeln und kleingeschnittenen Frühlingszwiebeln wie so eine Art Masse zusammenrührt und die dann auf dem Backblech mit Käse überbackt. Das ist auch eine gute Idee, ist ein gutes Rezept. Oder wenn man wirklich mal Lust hat, zum Beispiel auf Eierkuchen, dass man dann eben kein Weizenmehl benutzt, sondern tatsächlich Mandelmehl oder Kokosmehl mit Ei, vielleicht noch einen Löffel Quark dazu. Das funktioniert auch super gut. Schmeckt auch den Kindern übrigens sehr gut. Das essen die auch sehr gern.
Also es gibt viele Möglichkeiten. Man kann tatsächlich auch ein bisschen rumexperimentieren und findet dann so seine ganz eigenen Alternativen.
Genau.
Man muss sich eben, wenn man das will, ein bisschen beschäftigen.
Richtig.
Aber man tut damit schon was Gutes für den Körper und von daher ist es das auch wert.
Genau. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Man muss vielleicht auch nochmal spezieller einkaufen gehen und tatsächlich sich ein paar extra Lebensmittel in den Schrank legen, wie diese bestimmten Mehlsorten oder eben nicht die Vollmilchschokolade kaufen, sondern tatsächlich eine Bitterschokolade. Wenn ich weiß, ich habe immer abends oder wann auch immer mal Lust auf ein Stückchen Süßes, dann sollte ich da drauf achten, dass ich da die richtigen Sachen schon einfach im Kühlschrank liegen habe und dann fällt es mir natürlich auch leichter, das umzusetzen.
Da muss ich jetzt aber trotzdem noch eine Frage stellen. Das ist immer so ein bisschen heikel, ne? Aber wenn man jetzt sich pflanzlich ernährt, also Veganer ist oder vegetarisch sich ernährt, hat man da vielleicht ein Problem? Denn man muss ja auf noch mehr verzichten als nur auf das, was man eh schon verzichten muss. Also wenn man auf Kohlenhydrate verzichtet und dennoch auf tierische Produkte, eben auch kein Quark, kein Skier, keine Eier, da wird es ganz schwierig, oder? Was isst man
ja,
da noch?
Ja, also genau, ich verstehe die Frage, weil ja du zum Beispiel bei deiner ketogenen Ernährung sehr auf, also du hast ja viel Hühnchen gegessen, viele Milchprodukte, Quark, Eier, das dürfen ja Veganer, Vegetarier dann alles nicht. Es ist trotzdem möglich. Also man kann auch vegan oder vegetarisch eine ketogene Ernährung durchführen, erfordert noch ein bisschen mehr Planung. Und was man vielleicht wissen sollte, ist, dass die typischen pflanzlichen Proteinquellen, also zum Beispiel die Hülsenfrüchte, auch sehr viele Kohlenhydrate enthalten und die dann eben nicht gegessen werden dürfen. Also da sollten Veganer, Vegetarier dann tatsächlich auf Eiweißquellen wie Tofu, Tempeh, Seitan oder Lupinenprodukte zurückgreifen, vielleicht auch manchmal ein pflanzliches Proteinpulver mit benutzen aus Erbsen oder aus Hanfprotein, das kann man auch machen.
Das waren jetzt aber auch alles Dinge, die kamen bei meiner Mutter im Kopf vor 30, 40 Jahren nicht vor.
Nein, aber es sind ja alles Sachen, die auf dem Markt sind, die es gibt, die man essen kann. Und dann natürlich eben auch die gesunden Fette, die gesunden Pflanzenöle, Nüsse, Samen. Das darf man ja alles. Gemüse das kann man prima essen. Ja. Aber sicherlich, natürlich schränkt sich der Speiseplan dann vielleicht noch ein bisschen mehr ein, wenn ich eben auf alle tierischen Produkte verzichte.
Genau, und man muss eben aufpassen, es ist oftmals leider eben so, dass es auch hochverarbeitete Lebensmittel
sind. Richtig, das stimmt, genau. Diese industriellen Fleischersatzprodukte, die sind hochverarbeitet, die enthalten auch oft versteckte Kohlenhydrate, muss man auch tatsächlich darauf achten. Und man muss auch beachten, wenn man so eine Ernährung umsetzen möchte, gerade bei Veganern und Vegetariern, dass man den Vitamin B12-Spiegel im Blick behält, dass man den Eisenspiegel im Blick behält und dass man vielleicht auch die Omega-3-Fettsäuren, die man jetzt in der Regel eher über diesen fettreichen Seefisch zu sich nimmt, dass man die vielleicht supplementieren muss. Also es erfordert noch ein bisschen mehr Bewusstsein, ein bisschen Überwachung, gerade bei diesen Nährstoffen.
Und grundsätzlich vielleicht so eine kleine Faustformel, und es geht halt für jede Ernährungsform, im besten Fall nur die Sachen essen, die maximal vielleicht 5 Zutaten haben. Im besten Fall keine Zutaten, aber maximal so 5 Zutaten. Wenn man hinten raufguckt und da sind 20 Zutaten, weiß man schon, ah, das sollte man dann lieber nicht essen.
Ja, das ist immer schlecht. Wenn es eine lange Zutatenliste gibt, dann ist es immer hochverarbeitet und dann ist es meistens für den Körper nicht besonders gesund. Also besser auf natürliche Lebensmittel und unverarbeitetes setzen.
Gibt es denn eine Möglichkeit, die Ketose zu erkennen? Also wann erkennt man denn, dass man schon drin ist in der Ketose?
Ja, das kann man gut erkennen, und zwar einmal an einem leicht süßlichen oder teilweise auch metallischen Mundgeruch. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber durch die Produktion oder diese Umwandlung in die Ketonkörper. Ein Ketonkörper ist zum Beispiel das Aceton. Das wird dann abgeatmet mit der Atemluft und das riecht eben leicht süßlich, ein bisschen metallisch. Jeder beschreibt es so ein bisschen anders.
Genau. Also komm mal her, Schatz, stinke ich schon. Das ist, ja, wär, da, super, dann bin ich in der Ketose.
Wäre ein Indiz. Hast du das denn bei dir gemerkt, als du das gemacht hast?
Ehrlicherweise nicht. Also ich habe das bei mir überhaupt nicht gemerkt.
Interessant, interessant.
Woran erkennt man das noch, außer am Mundgeruch?
Man kann es noch erkennen, besonders in der Umstellungsphase, an dieser Keto-Grippe. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal kurz gesagt, dass ich in der Umstellungsphase oft Kopfschmerzen habe, teilweise müde bin, ein bisschen abgeschlagen bin, die Muskeln sich ein bisschen schwächer anfühlen. Dann hat man auch vermehrten Durst, weil der Körper eben durch diese Fettverbrennung auch mehr Wasser ausscheidet, also der Flüssigkeitsbedarf steigt. Das kann auch ein Erkennungszeichen sein. Genauso kann ein Erkennungszeichen sein, wenn ich in der Ketose bin, dass ich mich dann viel leistungsfähiger fühle, viel mehr Energie habe, viel klarer im Kopf bin. Also viele berichten, dass dann so dieser Brain Fog, dieser Nebel, dass das einfach verschwindet und dass man plötzlich viel klarer und viel frischer im Kopf ist. Und wenn man die Ketose ganz wissenschaftlich streng nachweisen will, ohne auf die Körpersymptome zu hören, dann gibt es Urin-Teststreifen, die ich in der Apotheke mir besorgen kann. Da kann ich das dann genau sehen, in welchem Stadium ich bin, ob ich schon in der Ketose bin. Man kann das Atemgas messen lassen. Das läuft wieder darauf hinaus, ob ich jetzt schon Aceton oder da wird, glaube ich, das BHB, das Beta-Hydroxybutyrat wird da, glaube ich, registriert. Kann ich über ein Atemgas messen oder für ganz professionell gibt es auch noch so Blutketose-Messgeräte, mit denen ich das feststellen kann. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit sind die Urinteststreifen.
Würdest du denn Keto vielleicht als Abschlussfrage für jeden empfehlen?
Nein, definitiv nicht. Also ketogene Ernährung ist nicht für alle geeignet, speziell nicht für Schwangere, für Stillende. Da hat der Körper ganz andere Bedürfnisse. Dann sollte ich den nicht in so eine Stresssituation bringen und sollte auf so eine Ernährungsform setzen. Für Kinder ist es nicht geeignet. Es ist auch nicht geeignet für Menschen mit Vorerkrankung der inneren Organe, also alle Menschen, die vielleicht mit der Leber, mit der Niere, mit der Bauchspeicheldrüse, speziell auch mit der Gallenblase Probleme haben, für die ist natürlich so eine extrem fettreiche Ernährung wenig geeignet, sollte man nicht machen oder wenn, dann nur tatsächlich in Abklärung mit dem Arzt. Auch für Personen mit Essstörungen ist es meiner Meinung nach nicht geeignet. Und besonders aufpassen sollte man auch bei Diabetespatienten, Diabetes Typ 1 und Typ 2 Patienten, weil eben diese Umstellung massiv den Blutzuckerspiegel beeinflusst. Und wenn ich jetzt bestimmte Medikamente einnehme, dann besteht gerade bei Diabetikern die Gefahr einer Ketoazidose. Das ist eine lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisung und damit ist dann wirklich nicht zu spaßen. Also das muss ganz streng beobachtet werden.
Na Mensch, Christine, dann vielen herzlichen Dank. Das waren sehr viele praktische Tipps.
Ja, gern.
Und dann halten wir einfach mal fest, was nehmen wir mit aus dieser Folge? Keto ist mehr als nur ein Trend. Die Ernährungsform hat klare physiologische Grundlagen und kann unter bestimmten Voraussetzungen eine sinnvolle Option sein. Gleichzeitig ist sie aber eben auch nicht für jeden geeignet. Wenn Sie also über eine Umstellung nachdenken, informieren Sie sich und hören Sie vor allen Dingen auch auf Ihren eigenen Körper. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie Gesundheitswissen kompakt und empfehlen Sie uns weiter. Bis zur nächsten Folge. Und bis dahin gilt, bleiben Sie in Bewegung und bleiben Sie schön gesund. Tschüss.